Ich bete noch einmal mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser Friedefürst bist und dass du in diese Welt gekommen bist, um uns mit dem Vater zu versöhnen und uns miteinander zu versöhnen. Herr, wir bitten dich, dass wir diese Versöhnung, die du uns anbietest, dass wir sie annehmen, dass wir uns mit dir versöhnen lassen und dass wir dann auch diese Versöhnung hier in unserer Gemeinde und auch darüber hinaus ausleben und auch zu Friedensstiftern werden. Amen. Als Jesus Christus frisch geboren war, da gab es eine himmlische Pressemitteilung, kann man sagen, eine Ankündigung aus dem Thronsaal Gottes, aus dem Himmel, über die Bedeutung dieser einzigartigen Geburt. Wir lesen in der Weihnachtsgeschichte in Lukas, im Lukas-Evangelium Kapitel 2, dass die himmlischen Heere, die Engel, Gott priesen und dann riefen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden. Genau dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um Frieden zu stiften. Frieden ist das, was wir alle uns wünschen. Wir wünschen es uns für unser persönliches Leben. Wir wünschen es uns für unsere Beziehungen, für unsere Partnerschaften und Ehen, für unsere Familien, für unsere Freundschaften mit unseren Arbeitskollegen. Wir wünschen uns gesellschaftlichen Frieden, politischen Frieden, Weltfrieden. Und hier kommt ein Kind. Hier wird ein Kind geboren und die Engel kündigen an, aus dem Himmel, von Gott. Dieser kleine Mensch ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist Gottes eigener Sohn und er ist geboren, damit es Frieden gibt auf Erden. Das ist seine himmlische Mission, sein göttlicher Auftrag. Jesus Christus ist gekommen, um Frieden zu stiften. Er ist unser Friedensstifter. Aber was bedeutet das, dass er unser Friedensstifter ist? Inwiefern bringt er uns Frieden? Neulich hat jemand auf Facebook geschrieben: Wenn ich in einer Kirche sitze, dann überkommt mich ein Gefühl des Friedens. Ist das, was damit gemeint ist, dass Jesus Frieden bringt? Ich komme aus der Hansestadt Lübeck, da gibt es 5 Riesen, große, schöne Kirchen. Und wenn man da drin sitzt, in diesem Kirchenbau, in diesem sakralen Gebäude, dann kann es einem schon mal so gehen, dass man sich selber ganz klein fühlt und das Gefühl eines ein Gefühl der Ruhe, ein Gefühl der Geborgenheit umgibt, überkommt. Wenn dann noch Kerzen brennen, dann fühlt man sich friedlich. Aber die Bibel meint noch etwas anderes, wenn sie davon spricht, dass Jesus Christus gekommen ist, um Frieden zu bringen. Wir befinden uns zurzeit in einer Predigtreihe durch den Epheserbrief und passend zum Advent schreibt Paulus in Kapitel 2 ab Vers 11 über Frieden. Er beschreibt uns dort Jesus als unseren Friedensstifter. Und ich möchte mit uns diese Verse lesen, Epheser Kapitel 2 ab Vers 11, die uns Einblick geben in diese Friedensmission Gottes. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt wurdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und ihre Feindschaft beendet, denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern wart von Gott, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde oder ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. In diesem Textabschnitt finden wir zwei Kerngedanken über den Frieden, den Jesus bringt. Erstens, der Friede, den Jesus bringt, ist die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und zweitens, der Friede, den Jesus bringt, ist die Versöhnung aller Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Oder kürzer gesagt, Jesus versöhnt uns mit Gott und Jesus versöhnt uns miteinander. Wir haben hier vorne ein schönes Kreuz hängen und dieses Kreuz dient uns als eine Eselsbrücke für diese beiden Versöhnungen, die Jesus Christus bringt. Der Balken von oben nach unten erinnert uns an die Versöhnung zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde. Und der Querbalken erinnert uns an die zwischenmenschliche Versöhnung, die Jesus bringt. Für diesen Frieden, für diese Versöhnung steht das Kreuz. Und in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, sehen wir, dass diese beiden Versöhnungen zusammengehören. Und Frieden ist, oder dass Frieden und Versöhnung zusammengehören. Frieden ist das Ergebnis von Versöhnung. Versöhnung ist die Wiederherstellung einer Beziehung zwischen zwei entfremdeten oder sogar befeindeten Parteien. Wenn Versöhnung geschieht, dann ist Frieden das Ergebnis. Oder auch das Wort Feindschaft kommt in diesem Text vor. Und auch Feindschaft muss durch Versöhnung wieder überwunden werden, damit Frieden wieder einkehren kann. Ohne Versöhnung gibt es keinen Frieden. Und in diesem Abschnitt wird eine dieser beiden menschlichen Gruppen, die hier miteinander versöhnt werden, wird direkt angesprochen, nämlich die sogenannten Nichtjuden oder auch Heiden. Sie wurden von den Juden eher abfällig als die Unbeschnittenen bezeichnet. In diesem Text sind sie, die Gott fern waren. Und vom Alten Testament herkommend gab es seit Jahrhunderten eine Zweiteilung der Menschheit in zwei Gruppen. Es gab die Juden und es gab die Nichtjuden. Die Juden, das Volk Israel, die Nachkommen Abraham, sie waren das auserwählte Volk Gottes. Gott hatte mit ihnen einen Bund geschlossen und ihnen seine Gegenwart und seinen Segen zugesagt. Und die Nichtjuden, also alle anderen Völker und Nationen, sie hatten keinen Anteil an diesen Verheißungen Gottes, wie hier gesagt wird. Sie hatten, wie Paulus hier schreibt, keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Sie waren ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen waren. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, sagt er. Ein Leben ohne Gott, denn, Vers 12, ihr hattet keine Beziehung zu Christus. Und dann gab es da die Beschneidung, die ein äußeres Zeichen war, die diese Zweiteilung nach außen hin zeigte. Jüdische Männer waren beschnitten, Nichtjuden waren nicht beschnitten. Und Paulus erinnert diese eine Gruppe jetzt daran, dass sie als Heiden eigentlich nichts mit Israel und auch nichts mit Gott zu tun hatten und am Hut hatten. Aber jetzt war Jesus Christus gekommen, um Frieden zu stiften und Versöhnung zu bringen zwischen ihnen und den Juden, aber vor allem zwischen ihnen und Gott. Und auch wenn dieser Abschnitt diese Beziehung oder diese Versöhnung zwischen Juden und Nichtjuden im Fokus hat, ist die Versöhnung mit Gott die Grundlage für diese zwischenmenschliche Versöhnung. Also schauen wir uns das als erstes an. Jesus Christus versöhnt uns mit Gott. Und Paulus sagt hier zu den Nichtjuden, die zwar jetzt an Jesus glaubten, ihr lebtet ohne Gott. Ihr wart entfremdet von ihm. Ihr hattet keinen Anteil an seinem Segen. Und ihr gehörtet nicht zu seinem Volk. Ihr wart Ausgeschlossene. Und Jesus war gekommen, um genau das zu verändern. Lukas sagt über Jesus, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Paulus sagt es auf diese wunderbare Weise. Jesus ist gekommen, um die, die von Gott fern waren, ihm wieder nahe zu bringen. Das ist die Geschichte der Bibel. Ein Gott, der sich auf die Suche macht nach verlorenen Menschen, um sie in seine Gegenwart zu bringen und sie mit sich zu versöhnen. Und wir müssen uns daran erinnern, als Paulus diese Worte hier im Epheserbrief geschrieben hat, das ist fast 2000 Jahre her, da waren diese Ereignisse noch ganz frisch. Er war quasi selbst live dabei, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, wie sich die ersten Heiden zu Jesus Christus bekehrten und so zum Volk Gottes der Gemeinde hinzugefügt würden. Und das liegt jetzt 2000 Jahre zurück und doch profitieren auch wir heute noch von dem, was Paulus hier beschreibt. Bevor Jesus Christus in die Welt gekommen ist und Frieden verkündigt hat, und zwar Frieden für euch, die Gott fern waren, lag eine unüberwindbare Kluft zwischen uns und zwischen Gott. Nur weil Jesus Christus gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen, haben wir überhaupt die Möglichkeit, eine Beziehung zu ihm zu haben. Paulus sagt es so in Vers 18, denn nur dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Also nur durch das Kommen unseres Friedensstifters können wir überhaupt eine Beziehung zu Gott haben. Ohne ihn wären wir noch genau in dieser aussichtslosen Lage, die Paulus hier beschreibt. Entfremdet, ausgeschlossen, ohne Gott und ohne Hoffnung. Das ist also das Wunder von Weihnachten, wenn man so will. Und für uns gilt es an Weihnachten, dieses Wunder nicht zu vergessen. Gottes eigener Sohn ist als Mittler zwischen Gott und uns in die Welt gekommen und er hat alles, was uns von Gott trennte, aus dem Weg geräumt, um uns ihm nahe zu bringen. Darum geht es an Weihnachten. Und wir fragen uns von diesem Text, wie hat Jesus denn diese Versöhnung gebracht? Wie ist diese Versöhnung geschehen? Was hat Jesus denn getan, um Frieden zu stiften? Und um das zu verstehen, was die Bibel mit Versöhnung meint, müssen wir zurück ins Alte Testament gehen. Und da gibt es in dem Buch Levitikus, wird in Kapitel 16 der große Tag der Versöhnung oder das große Fest der Versöhnung beschrieben. Und an diesem Tag erinnerte sich das Volk Gottes daran, dass sie auch in diesem Jahr gegen Gott gesündigt hatten, dass sie auf sich Sünden geladen hatten, die bereinigt werden mussten, um wieder mit Gott versöhnt zu sein und mit ihm ins Reine zu kommen. Und dann wurden da zwei Schafböcke genommen. Einer wurde geopfert und der andere wurde ganz weit weg ins Niemandsland, in die Wüste geschickt. Und in einem symbolischen Akt legte der Priester seine Hand auf den Kopf des einen Bockes, als dieser geschlachtet wurde, als Zeichen dafür, dass eigentlich er und sein Volk verdient hatten, zu sterben für ihre Sünden. Aber die Strafe für das, was sie getan haben, auf einen Stellvertreter, auf einen Sündenbock, daher haben wir das Wort in unserer deutschen Sprache, auf einen Sündenbock gelegt wurde. Und dann wurde ein anderer Bock in die Wüste geschickt, um zu zeigen, die Sünden sind von ihnen entfernt. Sie sind bereinigt, die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt, sie sind mit Gott versöhnt. Und im Neuen Testament sehen wir dann, und das wird zum Beispiel im Hebräerbrief entfaltet, dass gesagt wird, das Blut von einem Tier, von einem Schafbock oder von irgendeinem anderen Tier kann niemals die Sünde eines Menschen sühnen und kann uns eigentlich niemals mit Gott versöhnen. All diese Opfer im Alten Testament waren ein Schatten auf das, was im Neuen Testament passieren wird. Und hier in unserem Text wird das nur ganz kurz angerissen, indem Paulus in Vers 13 sagt, dass wir durch das Blut Christi Gott nahegebracht wurden. Das Blut Christi ist das, was uns mit Gott versöhnt. Oder es wird auch gesagt, dass er durch seinen eigenen Tod die Feindschaft tötete. Oder in Vers 16, dass er uns durch das Kreuz mit Gott versöhnte. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat, damit wir Frieden mit Gott haben können. Das heißt, wenn wir das Kreuz wegnehmen, verliert Weihnachten seine Bedeutung. Oder um es in Reimform zu sagen, das Kind, das in der Krippe lag, am Kreuz für unsere Sünden starb. Wir alle werden, Manfred hat es gesagt, wir nähern uns mit großen Schritten Weihnachten. Wir alle werden in ein paar Wochen auf die eine oder andere Weise Weihnachten feiern. Aber lasst uns dabei nicht den wahren Grund der Freude an Weihnachten vergessen. Lasst uns bei all den materiellen Geschenken, die wir uns vielleicht gegenseitig machen, nicht Gottes Geschenk an uns vergessen. Gott hat uns in Jesus einen Friedensstifter geschickt. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wir alle, wer wir auch sind, haben diese Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus nötig. Ohne Jesus Christus ist jeder von uns fern von Gott. Aber wer an Jesus Christus glaubt, wer seine Sünden bekennt und glaubt, dass Jesus auch für ihn am Kreuz gestorben ist, der hat, wie Paulus es hier sagt, freien Zugang zum Vater. Er ist versöhnt mit Gott, er hat Frieden mit Gott. Er ist für Gott nicht mehr ein Fremder, sondern gehört zu Gottes Familie. Er ist nicht mehr ein Feind, sondern er hat Frieden mit ihm. Gott bietet jedem von uns diese Versöhnung als freies Geschenk an. Jesus selbst ruft uns zu: Lass dich versöhnen mit Gott. Und in unserer heutigen Zeit ist eigentlich etwas ganz Ähnliches zu beobachten, was damals passiert ist. Die Juden, das Volk Gottes, war sich so sicher, dass sie das Volk Gottes waren, dass sie das als eine Selbstverständlichkeit erachteten. Warum auch nicht? Sie waren Juden, Gott hatte mit ihnen einen Bund gemacht und sie waren im Gegensatz zu den Heiden, sie waren beschnitten und damit war die Sache doch klar. Aber sie hatten vergessen, dass die Beschneidung ein, wie Paulus hier selber sagt, ein rein äußeres Zeichen war, ein Zeichen, das mit Menschenhand gemacht wurde, ein Zeichen, das für etwas stehen sollte, was im Herzen passiert, nämlich eine Beschneidung des Herzens, eine innere und geistliche Zerbrochenheit über die eigene Sünde und ein Vertrauen in Gott, ihren Retter. Und das, was Paulus hier über diese Beschneidung als ein rein äußerliches Zeichen sagt, ist auch eine Mahnung für uns heute. Auch dieses Jahr werden wahrscheinlich wieder viele Menschen an Weihnachten in die Kirche gehen und sie werden es für selbstverständlich erachten, dass sie mit Gott im Reinen sind. Schließlich haben auch sie sogar ein äußeres Zeichen empfangen, das ihnen das besiegeln soll und zeigen soll. Sie sind getauft, sie sind vielleicht sogar Mitglieder in der Kirche, auf ihrem Pass steht, sie sind evangelisch oder katholisch. Sie werden sich auch über das Krippenspiel freuen und bei der Predigt vielleicht sogar zustimmend nicken, aber ihre Herzen bleiben unberührt, weil sie möglicherweise nicht mal hören werden, dass sie mit Jesus Christus, mit Gott versöhnt werden müssen. Und dass sie dieses Angebot der Versöhnung, das Gott ihnen macht, persönlich annehmen müssen. Also was Paulus hier über die Beschneidung sagt, könnte man heute über die Taufe sagen. Ohne eine innere Veränderung, ohne den persönlichen Glauben an Jesus Christus, hat dieses äußere Zeichen keinen Wert und bringt uns keinen geistlichen Mehrwert. Es ist etwas rein von Menschen gemachtes. Und deshalb ist das, was Paulus hier schreibt, brandaktuell und immer noch genauso anstößig, wie es damals war. Weil Paulus hier sagt, nicht nur die, die fern waren, die Heiden, nicht nur die mussten mit Gott versöhnt werden, sondern auch die, die nahe standen. Die Juden, die rein äußerlich schon zum Volk Gottes dazu gehört haben. Vers 17. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern wart von Gott und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. In Deutschland haben wir das Vorrecht, wenn man es so will, in Gottes Nähe zu sein. Wir hören so viel von Gott, an Weihnachten wird die Geburt Jesu Christi gefeiert. Es werden wunderschöne Lieder gesungen, die uns zeigen, die uns so viel über diese Wahrheiten über Gott lehren. Wir haben Bibeln, die wir lesen können. Und doch müssen auch wir mit Gott versöhnt werden. Also, Paulus sagt, beide mussten mit Gott versöhnt werden. Und dann geht er weiter und sagt, die direkte Auswirkung dieser Versöhnung mit Gott, dieser beiden Gruppen, ist, dass sie auch miteinander versöhnt sind, dass sie auch miteinander versöhnt werden. Und das ist der zweite Kerngedanke, den Paulus hier beschreibt. Jesus versöhnt uns miteinander. Und da sind besonders die Verse 14 und 15 ganz wichtig. Ja, Jesus Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Paulus zeigt hier, dass die Versöhnung mit Gott und die Versöhnung miteinander Hand in Hand gehen. Diese beiden Versöhnungen gehören untrennbar zusammen. Diese neue Menschheit, von der Jesus hier spricht, oder von der Paulus hier spricht, die Jesus begründet, ist eine Einheit von mit Gott versöhnten Juden und mit Gott versöhnten Heiden. Durch Jesus Christus werden nicht einfach pauschal alle Menschen miteinander versöhnt, sondern die, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt wurden, sie sind auch miteinander und untereinander versöhnt. Und in diesem Text wird diesem Wort Versöhnung und Frieden noch ein weiteres Wort hinzugefügt, was unsere Aufmerksamkeit erfordert, nämlich das Wort Eins. Wir haben hier ganz oft dieses Zahlwort Eins. Und das zeigt uns, letztlich ist Versöhnung eine Einsmachung, eine Einheit entsteht. Durch Versöhnung gibt es nicht mehr eine Trennung, es gibt nicht mehr eine Zweiteilung oder Feindschaft, sondern eine Einheit. Wir haben das in Vers 14, Jesus ist unser Friede, er hat aus den beiden eins gemacht. In Vers 15, er hat das, was die beiden trennte, nämlich das Gesetz mit seinen Satzungen außer Kraft gesetzt, damit er die zwei zu einem neuen Menschen mache. Und Vers 16, Jesus hat Juden und Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde hinzugefügt. Und dann noch Vers 18, dank Jesus haben wir alle, Nichtjuden und Juden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Immer wieder dieser Gedanke, wir sind eins geworden. Durch die Versöhnung von Juden und Nichtjuden in einer Gemeinde hat Jesus Christus Frieden gestiftet. Und für uns, wir lesen das so und denken so, ja, okay, ist ja interessant, Juden und Nichtjuden, eine Gemeinde. Aber wir müssen dabei nicht vergessen, dass diese beiden Gruppen, man kann fast sagen, aufs Blut miteinander befeindet waren. Sie hatten nicht viel füreinander übrig. Das, was sie miteinander verband, war, dass sie einander hassten, dass sie Feinde waren. Und dieser Hass beruhte wirklich auf Gegenseitigkeit. Also das sind wirklich zwei Gruppen, die sich nicht ausstehen konnten. Und jetzt spricht Paulus davon, dass sie eine Einheit geworden sind. Und damit macht Paulus deutlich über die Gemeinde, dass wenn das Kreuz, wenn Jesus Christus diese Feindschaft, diese radikale Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden überwinden konnte, dann wurde damit auch jede andere Feindschaft, die wir uns vorstellen können, mit überwunden. Und das, was Paulus hier schreibt, ist das Ideal von Gemeinde. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, diesem Ideal entgegenzustreben. Und dieser Text fordert uns quasi heraus, diesen Frieden, den Jesus gestiftet hat, der eine Realität geworden ist, auch praktisch in unserem Leben auszuleben. Wenn wir das, was Menschen vielleicht natürlicherweise voneinander trennt, wenn wir das aufrechterhalten in der Gemeinde, dann treten wir das Werk Jesu mit den Füßen, das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und es gibt Beispiele, zum Beispiel, als ich in Amerika war vor einigen Jahren, war ich tief beeindruckt davon, wie die Gemeinde, die ich dort besucht habe, sich ganz bewusst dafür eingesetzt hat, eine Gemeinde zu sein, in der es keine Rassentrennung gibt, in der Weiße und Farbige zusammenkommen und ihre Einheit in Christus zelebrieren und sich darüber freuen. Sie haben das Unity in Diversity genannt, also Einheit in Vielfältigkeit. Und in Amerika ist es auch heute noch so, dass es in vielen Teilen des Landes immer noch ein Problem gibt, das zwischen Afroamerikanern und Weißen getrennt wird. Aber diese Gemeinde war ein wunderbares Zeugnis für die Versöhnung, die Jesus Christus gebracht hat. Ein anderes Beispiel, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, als Russland die Ukraine angegriffen hat, gab es am Anfang eine Videoschalte, in der sich ganz bewusst Christen aus beiden Ländern digital zusammengetan haben, um gemeinsam zu beten. Und sie haben dadurch zum Ausdruck gebracht, auch wenn unsere beiden Nationen im Krieg miteinander stehen, sind wir, russische Christen und ukrainische Christen, eins in Jesus Christus. Aber auch wir hier als Ortsgemeinde in Farmsen können durch unser gemeinsames Leben diese Versöhnung untereinander entweder bezeugen und groß machen oder sie verleugnen. Und auch wir sind herausgefordert, natürliche Grenzen und Trennungen und Barrieren zu überwinden. In der deutschen Sprache gibt es einige Wörter, die auf Trennungen hinweisen. Man spricht von einer Altersgrenze, man spricht von Geschlechtertrennung, man spricht von Sprachbarrieren. Und in manchen Köpfen mag es auch noch sowas wie eine Rassentrennung geben. Zum Beispiel mein Freund Rudi Opoku, der hier auch schon ein paar Mal in der Gemeinde gepredigt hat, er hat mir erzählt, dass er auch leider immer wieder in Gemeinden mit rassistischem Denken konfrontiert wurde. Er ist hier in Deutschland geboren, seine Eltern kommen aus Ghana, aber er wurde oft, hat er gemerkt, doch anders behandelt als jemand, der weiß ist. Und Paulus sagt, das soll in Gemeinde nicht sein. Es entehrt Christus, der gestorben ist, um uns zu vereinen. Es missachtet unseren Bruder oder unsere Schwester in Jesus Christus, die wir lieben sollen. Und es ist ein falsches Zeugnis an die Welt, der wir eine Botschaft über die Versöhnung bringen wollen. Also für uns ist immer wieder eine gute Frage, die wir uns persönlich stellen können. Bin ich bereit, mein Bruder, meine Schwester in Jesus Christus, jeden von ihnen genau so zu behandeln, wie ich Jesus Christus selbst behandeln würde? Oder mache ich einen Unterschied bei einigen? Alena und ich haben, als wir geheiratet haben, uns einen Trauvers aus dem Römerbrief ausgesucht, der eigentlich nicht für Ehepaare gedacht ist, aber auch sich auf sie anwenden lässt, sondern für Gemeinde gedacht ist. Und Paulus schreibt da, nehmt einander an. An die ganze Gemeinde schreibt er das. So wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das, was Jesus für uns getan hat, ist das Vorbild, nach dem wir streben, wie wir miteinander umgehen wollen. So wie Jesus ein Friedensstifter ist, wollen wir Friedensstifter sein. Der Sohn Gottes, er ist aus dem Himmel herabgekommen zu uns auf die Erde. Er hat unsere menschliche Natur angenommen. Er hat diesen Segensort des Himmels verlassen, um in unsere arme Welt zu kommen. All das hat er getan, um Frieden zu schaffen und uns mit Gott zu versöhnen. Und auf dieselbe Weise, wie Jesus das getan hat, wollen wir das auch tun. Auf dieselbe Weise werden auch wir zu Friedensstiftern. Paulus spricht darüber, dass er in seinem Dienst der Versöhnung den Juden ein Jude geworden ist und den Heiden ein Heide, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Er ist ein Brückenbauer geworden, um selbst Grenzen zu überwinden. Und dabei hat er nicht darauf gewartet, dass die anderen so geworden sind, wie er ist, sondern er hat sich auf sie zubewegt. Er ist auf sie zugegangen und hat selber diese Grenzen und Spaltungen und Barrieren überwunden. Wir können uns fragen, welche natürlichen Grenzen und Trennungen gibt es denn in unserer Gemeinde, die es zu überwinden gilt? Und mir sind ein paar eingefallen. Als erstes vielleicht eine Sprachbarriere. Es gibt bei uns Menschen in der Gemeinde, die nicht Deutsch als ihre Muttersprache haben. Und wir freuen uns darüber. Es ist wunderbar, dass wir dadurch bereichert werden und Vielfalt erleben dürfen. Aber wir haben als diejenigen, die die Muttersprache Deutsch haben, eine Aufgabe, auf sie zuzugehen und bewusst eine Brücke zu bauen. Vielleicht sogar uns, da wo wir das können, mit Englisch auszuhelfen. Aber wir wollen dadurch, dass wir diese Grenze überwinden, zum Ausdruck bringen. Gott hat uns zu einer Einheit gemacht in Jesus Christus und das ganz praktisch ausleben und lebendig werden lassen. Und das kostet uns eine extra Anstrengung, weil es natürlich für uns viel leichter ist, bei dem uns Altbekannten und dem Altvertrauten zu bleiben, als sich auf das Unbekannte und das Neue vielleicht einzulassen, auf das, was wir noch nicht kennen. Aber lasst uns ganz bewusst auf die Menschen zugehen, die eine andere Sprache sprechen und ihnen so zeigen, dass wir eins geworden sind in Christus. Und lasst uns auch auf dieselbe Weise die Trennung zwischen den Generationen aufbrechen. Zwischen Jung und Alt. Was für ein Zeugnis für die Kraft des Evangeliums, wenn Alt und Jung zusammen sind, weil das, was sie miteinander verbindet, viel größer ist als das, was sie voneinander trennt, nämlich dass sie eins in Jesus Christus sind. In Gemeinden gibt es immer wieder auch Trennungen zwischen den Singles und den Familien. Und Familien mit Kindern fühlen sich natürlicherweise zu anderen Familien mit Kindern hingezogen. Es ist ja auch praktisch, weil man sich dann über das Elternsein austauschen kann und die Kinder können zusammen spielen. Aber es kann passieren, dass sich Singles dann wie das fünfte Rad am Wagen fühlen. Fast schon, als wären sie irgendwie Gemeindeglieder zweiter Klasse. Und auch hier müssen wir als Gemeinde ganz bewusst und ganz aktiv gegensteuern. Denn die Grundlage unserer Gemeinschaft untereinander ist nicht, dass wir natürliche Anknüpfungspunkte finden, sondern wie Paulus sagt, Jesus Christus ist der Eckstein dieses neuen Tempels, den Gott baut. Jesus verbindet alle Steine miteinander, die einzelnen Steine. Und aufgrund dieser Verbindung, die wir mit dem Eckstein haben, mit Jesus Christus, sind wir auch miteinander verbunden. Und Alena und ich, wir waren einmal Teil eines Pilotprojekts, wenn man so will, nämlich eines generationsübergreifenden Hauskreises. Man könnte fast schon sagen, ein grenzüberschreitender Hauskreis. Und das, was für viele schon fast revolutionär klingt, sollte eigentlich in der Gemeinde das Normalste der Welt sein. Und dieser Hauskreis war bewusst so angelegt, dass er altersmäßig und auch von den Herkunftsländern und von den Lebenslagen alle Grenzen sprengt und wir ganz bunt zusammengewischt waren. Also wir waren dabei und dann ein anderes junges Ehepaar, ein alleinerziehender Vater mit seinem 8-jährigen Sohn, eine alleinstehende über 70-jährige Frau, zwei Studentinnen und ein weiteres Ehepaar mittleren Alters. Und das Schöne war an diesem Hausriss, das, was uns alle miteinander verband, rückte so wirklich in den Mittelpunkt, nämlich Jesus Christus. Und diese Worte, Jesus ist unser Friede, wird in einer anderen Übersetzung übersetzt. Er ist unser Einheitsband. Er ist das, was uns miteinander verbindet. Also, dann gibt es noch eine weitere Herausforderung für uns als Gemeinde, nämlich Paulus sagt hier über die Gemeinde, dass die Gemeinde als Tempel Gottes etwas Organisches und nicht etwas Statisches ist. Paulus sagt hier, dass dieser Tempel wächst wie eine Pflanze, wie ein Organismus, wie ein lebendiges Wesen. Sie ist ein lebendiger Organismus und kein lebloses Konstrukt, sodass immer wieder neue Steine zu diesem Tempel hinzugefügt werden. Und auch hier gibt es die Gefahr für uns, eine Mauer aufzubauen. Eine Mauer zwischen den Neuen und denen, die schon immer da waren. Jeder, der sich als Teil dieser Gemeinde versteht, hat damit die Aufgabe, den Neuen zu helfen, einen Platz in diesem Bauwerk Gottes zu finden. Sie zu integrieren, sie willkommen zu heißen, sodass sie etwas von dem spüren, was Paulus hier sagt. Das, was uns miteinander verbindet, ist nicht unsere gemeinsame Vergangenheit, sondern Jesus Christus. Und es ließen sich noch andere mögliche Grenzen nennen. Politische Überzeugung, kulturelle Prägung, Bildung, Wohlstand, was auch immer. Und jede Gemeinde ist in seiner Zeit ganz neu herausgefordert. Die Urgemeinde war in besonderer Weise herausgefordert, diese Trennung von Juden und Heiden aufzubrechen und wirklich Einheit zu leben. Wir lesen das in anderen Stellen im Neuen Testament. In Galater 2 muss Paulus richtig stark mit Petrus ins Gericht gehen, sage ich mal, richtig ermahnen, weil Petrus aus Angst vor einer anderen Gruppe sich zurückgezogen hat von seinen heidnischen, von seinen nichtjüdischen Geschwistern und hat aufgehört, mit ihnen Gemeinschaft zu haben am Essenstisch. Das wäre so, wie wenn wir erst zusammen essen und dann setzt sich einer von uns doch wieder in eine andere Gruppe, weil er aus Menschenfurcht vielleicht. Aber was würde er damit sagen? Er würde sagen, ja, wir sind doch nicht eins. diese Einheit, die Christus geschaffen hat, ist obsolet, sie ist nicht Wirklichkeit geworden. Und deshalb musste Petrus ermahnt werden, dass er das, was Jesus getan hat, nicht aufs Spiel setzte oder verleugnete durch sein Verhalten. Oder ein anderes Beispiel finden wir in Apostelgeschichte 6, wo die griechischen Witwen, wird da gesagt, sich gegenüber den hebräischen Witwen benachteiligt wurden. Und die Gemeinde musste eine Antwort darauf finden, wie sie mit dieser Herausforderung umgeht. Und sie haben auch diese Antwort gefunden und versucht, diese Einheit wiederherzustellen. Also so sind auch wir aufgefordert, natürliche Trennungen, natürliche Grenzen, die vielleicht da sind, bewusst aufzubrechen und dagegen anzugehen, damit das, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er uns versöhnt hat, dass es wirklich in unserem Leben und durch unser Leben sichtbar wird, nämlich dass wir eins sind, dass wir miteinander versöhnt sind, dass wir alle in gleicher Weise Vollbürger seines Reiches sind, dass wir alle als Söhne und Töchter zu Gottes Familie gehören. Also, Paulus fordert uns mit diesem Text heraus, dass wir diese Versöhnung, die Jesus Christus geschaffen hat, die durch ihn geschehen ist, dass sie von uns tatsächlich ausgelebt wird und dass auf diese Weise die Versöhnung Gottes in unserer Welt sichtbar wird, weil so die Gemeinde ein Zeugnis ist für die Kraft der Versöhnung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das bedeutet es, dass Jesus unser Friedensstifter ist. Er hat uns mit Gott versöhnt und er hat uns miteinander versöhnt. Und das feiern wir an Weihnachten, dass unser wahrer Friedefürst geboren ist und dass sein Friedensreich schon jetzt in dieser Welt sichtbar wird, nämlich an dem Ort, wo Menschen sich diesem König in ihren Herzen unterstellen und sich mit Gott versöhnen lassen und dann in Versöhnung mit anderen Menschen leben, indem sie dieses neue Gebot, was er seiner Gemeinde gegeben hat, ausleben, dass wir einander lieben. Das Evangelium der Bibel zeigt uns also den Weg zu wahrem Frieden. Ein Frieden, der durch niemand Geringeres als Gott selbst gestiftet wurde. Gott hat diesen Frieden geschenkt. Er hat diesen Plan gehabt, die Welt mit sich zu versöhnen und uns untereinander zu versöhnen. Aber es ist ein Friede, auf dessen vollkommene Auswirkung, auf dessen vollkommenes Ausmaß wir noch warten. Und auch das bedeutet es, in der Adventszeit zu leben, in der Zeit des Wartens. Nämlich Jesus Christus hat verheißen, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Und dann wird dieser Friede, den er geschaffen hat, den er gestiftet hat, sein vollkommenes Ausmaß erreicht haben. Dann werden wir alle bei Immanuel sein, Gott mit uns. Und wir werden wirklich diesen Frieden ganz auskosten können. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir in dieser Erwartung durch diese Adventszeit gehen. Lasst uns noch miteinander beten. Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, um Frieden zu stiften zwischen uns und Gott und zwischen uns einander, miteinander. Danke, dass wir schon jetzt etwas von deinem Reich auf Erden, von deinem Friedensreich auf Erden schmecken dürfen, wenn wir diese Versöhnung untereinander erleben. Wir bitten dich, dass wir das ausleben, was du uns geschenkt hast, dass wir die Einheit und den Frieden untereinander bewahren und ihm Ausdruck verleihen, indem wir aufeinander zugehen, alle Grenzen überwinden und einander lieben. Und Herr, wir bitten dich auch, dass wir in dieser Erwartungshaltung leben, dass du ein zweites Mal kommen wirst und dann wir ganz bei dir sein werden und diesen Frieden in vollem Zuge genießen dürfen. Amen. Lasst uns jetzt noch ein Lied gemeinsam singen. Jesus, dein Licht. Genau. Ich möchte noch einmal ganz herzlich einladen, dazu nach dem Gottesdienst noch zu bleiben. Wir haben noch ein Mittagessen gemeinsam. Jeder ist dazu herzlich eingeladen. Es gibt, glaube ich, auch noch nach dem Gottesdienst Kaffee und Tee für die möchten. Und genau. Wir sollten alle, die beim Chor mitsingen, nachher nochmal nach Waltraud Ausschau halten. Wir werden nochmal die Chorlieder auch proben. Ich weiß nicht, ob wir es direkt nach dem Gottesdienst oder nach dem Essen machen, aber lasst uns auf Waltraud achten, dass wir noch einmal gemeinsam proben können. Und jetzt darf ich euch noch den Segen Gottes zusprechen. Steht doch gerne dazu auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Einen gesegneten Sonntag.